B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute vor 25 Jahren ist Bernhard Grzimek gestorben. Für viele so etwas wie der Vater des deutschen Tierfilms. Und das haben wir bei B-Radio Wissen zum Anlass genommen, heute den ganzen Tag über Tierfilme zu reden. Und damit machen wir jetzt auch weiter in der Redaktionskonferenz. Heute mit Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Und mit Julia Möckel am Mikrofon. Ja, später kriegen wir noch ein bisschen Verstärkung. Wir werden mit einem Biologen telefonieren, mit Kurt Riechelmann, und mit ihm über den etwas anderen Tierfilm sprechen, über etwas unkonventionellere Tierfilme. Es geht auch um Tierfilme im Netz bei uns in den nächsten 1,5 Stunden. Aber jetzt würde ich sagen, stimmen wir uns erstmal ein mit etwas Musik, die ich auch passend zum Thema ausgesucht habe. Susanne, du ahnst es schon, vielleicht. Was könnte jetzt kommen?
Mir fällt nur dieser Who Let the Dogs Out ein.
Ja, den hören wir später auch. Aber ich dachte, also es gibt heute Musik zu hören mit Tieren im Titel. Ja, im Titel oder im Text. Und los geht's mit einem Meilenstein deutscher Musikgeschichte mit Helge Schneider, Katze Klo. Das ist eine etwas größere Katze, die wir da noch gehört haben. Es geht um Tiere heute in der Redaktionskonferenz, besser gesagt um Tierfilme, sind das Thema bei uns, bei Susanne Sitzler und mir. Denn heute vor 25 Jahren ist Bernhard Grzimek gestorben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als wir das Thema geplant haben, gestern ja schon, ich habe den Namen wohl mal gehört und wusste auch, dass der was mit Tieren und Film und so zu tun hat, aber sehr viel mehr konnte ich mir darunter nicht mehr vorstellen, vielleicht weil ich etwas zu jung bin. Susanne, du bist etwas älter.
Charmante Überleitung, genau. Danke Julia.
Kennst du den?
Ja, aber ich weiß nicht, man kennt den ja auch vor allen Dingen von diesem Loriot-Sketch. Da wird er ja auch irgendwie nachgemacht von Loriot, er hat ja immer gesagt, so ein possierliches Tierchen, dieses possierliche Tierchen, das spielt ja auch auf den Grzimek an. Und man hat halt irgendwie so vage Bilder im Kopf von Grzimek, Mann, meistens irgendwie ein bisschen braun gebrannt, silberne Haare, so ein Seitenscheitel und dann irgendwie so ein Menschenaffen neben sich auf dem Schoß.
Tier daneben.
Orang-Utan oder so.
Und das alles im Fernsehen.
Genau. Und er hat ja 30 Jahre lang TV-Shows gemacht. Ein Herz für Tiere oder ein Platz für Tiere, das ist natürlich echt schon grandios, 30 Jahre.
Ja, also für heutige Verhältnisse, ne? Also schafft vielleicht Thomas Gottschalk, aber Markus Lanz vielleicht dann schon wieder nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns nochmal auf den neuesten Stand bringen, wer dieser Bernhard Grzimek war, und hören uns ein Mini-Porträt an von Verena von Keitz.
Bernhard Grzimek, Professor Doktor. Geboren 1909 in Schlesien, gestorben 1987 während einer Zirkusvorstellung in Frankfurt. Status: Koryphäe des deutschen Tierfilms. Bernhard Grzimek studiert Tiermedizin und Zoologie. Am Ende des Zweiten Weltkriegs übernimmt er die Leitung des völlig zerstörten Frankfurter Zoos, baut ihn wieder auf und vergrößert ihn. In den 1950er Jahren reist er mit seinem Sohn Michael durch die ganze Welt. Sie fliegen mit einer Propellermaschine über die afrikanische Steppe und dokumentieren die Wanderungen von Millionen Gnus, Zebras, Elefanten, Nashörnern, Antilopen.
Dass Tiere keine so bösartig sind, wie man das gerne in Afrika-Abenteuerbüchern zeigt. Es geht zum Beispiel daraus hervor, dass wir diesen ganzen Film ohne jede Schusswaffe gedreht haben.
1956 drehen Michael und Bernhard Grzimek den Film »Kein Platz für wilde Tiere«, der mit dem Berliner Goldenen Bären ausgezeichnet wird. 1959 stürzt Sohn Michael während der Dreharbeiten zu dem Film »Serengeti darf nicht sterben« mit der Cessna in Afrika ab und stirbt. Bernhard Grzimek setzt die Dreharbeiten fort. Der Film bekommt ein Jahr später den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Ab 1956 ist Bernhard Grzimek bis in die 80er Jahre hinein regelmäßig im Fernsehen. Mit der Sendung Ein Platz für Tiere, in der er alle möglichen Viecher mit ins Studio bringt, unter anderem Schimpansen und Geparden.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Aus dem Frankfurter Zoo habe ich Ihnen heute eine jung erwachsene Fischotterndame mitgebracht namens Tethys. Und ich hoffe nur, dass sie mir nicht während der Sendung in die Hosenbeine klettert, das hat sie nämlich manchmal so an sich.
Doch dem netten Fernsehonkel mit den possierlichen Tierchen geht es um mehr als die spannende Wildnis zu zeigen. Sein ganzes Handeln verschreibt er dem Natur- und dem Tierschutz, macht mobil gegen Jäger und das Töten von Robben, wettert gegen die Pelzindustrie und gegen den Verzehr von Schildkrötensuppe und Froschschenkeln, setzt sich für Nationalparks ein, gründet den Bund für Umwelt- und Naturschutz mit und in den 70er Jahren dreht er einen Undercover-Film über Käfighühner und macht damit als einer der ersten die Zustände in der Industrie Massentierhaltung öffentlich.
Bernhard Grzimek, wirklich ein sehr umtriebiger Mensch, wie wir eben gehört haben nochmal. Und eine sehr, wie du vorhin schon gesagt hast, eine sehr charakteristische Stimme, die er gehabt hat. Mhm. Eine sonore Stimme. Hast du mal diesen berühmten Film gesehen? Serengeti darf nicht sterben, wofür er den Oscar bekommen hat.
Bestimmt habe ich den gesehen. Ich glaube, der lief ja bestimmt auch 150 Mal im Fernsehen schon. So ein ganz alter Tierfilm, wo die Farben und die Bilder noch so ganz anders aussehen, als wie man es heute von modernen Tierfilmen oder Tierdokus kennt. Und auch diese Erzählstimme, die dann immer so prägnant und manchmal so belehrend dann auch daherkommt.
Belehrend, ja. Das stimmt. Also das hat man jetzt ja schon in den kleinen Ausschnitten gehört. Ich glaube, es gab durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, wir haben ja gehört, wie wichtig ihm der Tierschutz war und der Erhalt des zum Beispiel des Nationalparks in Serengeti, dass er dabei fast so ein bisschen darüber die Menschen, die dort leben oder gelebt haben, vergessen hat. Das ist so eine Kritik, die ich irgendwo
genau,
schon gehört habe.
Das habe ich auch gehört. Das war ein Vorwurf, den man irgendwo oft gemacht hat, dass eben die Tiere wichtiger gewesen seien als die Menschen.
Aber er hat uns eben den Tierfilm gebracht und nach seinem Vorbild haben viele andere Filmemacher danach Filme gedreht. Guckst du denn ansonsten Tierfilme, wenn die laufen im Fernsehen?
Nee.
Oder im Kino?
Eigentlich,
gar nicht.
Eigentlich bin ich überhaupt kein großer Fan von Tierfilmen. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die Tierfilme extrem gerne gucken. Sonntagnachmittags gibt es viele, die sich, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen können, als sich aufs Sofa zu legen und Tierfilme anzuschauen. Ich gucke mir Tierfilme dann gerne, wenn die filmisch toll gemacht sind. Also wenn das wirklich auch optisch ein Erlebnis ist, diese Filme zu gucken, wenn das spektakuläre Bilder und Aufnahmen sind und dann interessiert mich das. Aber einfach ein Tierfilm, der mir erzählt, wie irgendwelche Tiere wo leben. Ich muss gestehen, ich bin da eigentlich nicht so ein Fan von.
Findest du langweilig?
Kann man so sagen, ja.
Und was, also es gibt ja nicht nur im Fernsehen, also wie du schon gesagt hast, es ist sehr beliebt bei ganz vielen Zuschauern. Gibt es zum Beispiel seit 2003 auch diese Zoo-Dokus. Mhm. Damit hat der MDR angefangen. Elefant, Tiger und Co. Ein Riesenhit. In der zweiten Staffel habe ich gelesen, durchschnittlich 2,64 Millionen Zuschauer pro Folge.
2,64
Millionen Zuschauer pro Folge. Hab ich recherchiert. Ja.
Ja, ich
enorm.
Das geht mir halt total ab. Ich verstehe es nicht. Das läuft ja mittlerweile in allen Sendern und es gibt ja nicht nur die Tierdokus aus dem Zoo sozusagen, wo die Tierpfleger berichten, wie sie mit den Tieren umgehen und welches schwangere Tier nun eben gerade vielleicht wirft und so, sondern es gibt ja dann auch noch diese Serien, in denen man Leute sieht, die irgendwelche exotischen Tiere bei sich zu Hause haben, sie pflegen oder aufziehen, wie die mit denen umgehen, was sie dann alles so anstellen. Ich glaube, auch das ist sehr beliebt. Wie gesagt, mich interessieren dann aber wirklich eher, wenn filmisch gut gemachte Tierfilme, und deswegen bin ich auch gespannt, was unser Gesprächspartner, den wir ja gleich noch haben, dazu sagt, denn er hat ja ein Festival kuratiert, in dem es um ganz besondere Tierfilme ging.
Ja, genau. Kurt Riechelmann ist der Biologe, den wir nachher anrufen werden und mit dem wir über unkonventionelle Tierfilme sprechen werden. Du hast schon angedeutet, er hat, ich glaube, mehrere 90 Filme ausgesucht, zusammen mit einem Filmemacher für das Kurzfilmfestival in Oberhausen letztes Jahr, die eben einen etwas anderen Blick werfen auf den Tierfilm und nicht nur dieses, was wir alle kennen aus Expedition ins Tierreich, was in der ARD läuft oder sonstige längere Dokumentationen, die vor allem NDR und der Bayerische Rundfunk und Arte auch immer wieder gern produzieren. Ja, mit Kurt Riechelmann sprechen wir so gegen 6:30. Vorher im Kino warst du dann also auch noch nie in einem Film.
Natürlich war ich im Kino. Ich war in vielen Filmen im Kino, aber
in
nicht
einem Tierfilm.
Nein.
Hast du die Reise der Pinguine gehört mal von diesem?
Davon gehört, nicht gesehen. Auch ein großer Erfolg war ja, ja auch dieser Film um diesen Bären. Ich glaube, der heißt einfach Der Bär. Der ist aber schon ein paar Jahre alt. Der so versucht, vom Tierfilm fast wegzugehen und geht schon so in Richtung Spielfilm. Also es geht ja um, das ist eine richtige Handlung, wie dieser Bär aufwächst, was er da erlebt. Dieser Bär ist quasi fast wie ein Darsteller und das war damals auch ein sehr großer Erfolg im Kino, aber ich habe mir das nicht im Kino angeschaut.
Aber das war dann schon, also keine Dokumentation mehr, sondern ein Spielfilm.
Ich glaube, es war so eine Art Twitter. Also eine, es war schon dokumentatorisch gefilmt, später aber so montiert, dass es wie Handlungen gibt. Der kleine Bär wächst auf, er spielt mit einem Schmetterling, dann passiert dieses und jenes, die Mutter kommt und hilft. Also es hatte so einen Spielfilmcharakter. Ich kann das gleich nochmal nachschauen.
Nicht,
dass ich hier irgendeinen Unsinn erzähle, aber so habe ich es im Kopf.
Und nicht so wie Free Willy, ne? Wo das ja ein Spielfilm
ist. Das ist ja ein lupenreiner Spielfilm. Nein, es war so ein Zwischending, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Mhm.
Also Susanne Sitzler ist nicht so zu haben für Tierfilme, aber wir haben in der Redaktion andere Kollegen, die sehr wohl recht gut zu sprechen sind auf Tierfilme. Und weil wir heute nur zu zweit sind, habe ich gedacht, ich zeichne ein paar Stimmen auf und bringe die einfach mit. Und wir hören erstmal, was Markus Franja, auch ein Kollege aus der Online-Redaktion, über Tierfilme zu sagen hat.
Ich bin ein großer Fan von Tierfilmen. Ich gucke sehr gerne Tierfilme. Das ist eigentlich so eine der letzten Sachen, die mich noch im Fernsehen interessieren. Also wenn ein Tierfilm kommt, dann freue ich mich erstmal und schaue da gerne zu. Aber da ich sehr viele Tierfilme gucke, habe ich da auch so einige Muster erkannt, die dann mit der Zeit so ein bisschen nerven. Also was ich nicht mehr sehen kann bei Tierfilmen, sind so klassische Drehs an einem bestimmten Ort, oft ein spannender Ort, wo ganz viele außergewöhnliche Tiere leben, wo dann ein ganzes Jahr mit so Zeitrafferaufnahmen gezeigt wird, wo man dann sieht, wie die Pflanzen langsam dann sprießen im Frühling, dann im Sommer, wie dann alles ja kreucht und fleucht. Im Herbst werden sich dann die Reserven angefressen, im Winter liegt Schnee und dann wird es ganz hart und darben, dann wird so künstliche Spannung erzeugt, ob das die Jungtiere, die im Frühling geboren wurden, auch durch den ersten harten Winter schaffen. Und das schaffen sie dann seltsamerweise oder auch zum Glück, ich freue mich ja auch immer über Happy Ends, auf jeden Fall. Aber das ist so ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche ist.
Also man merkt schon, Markus schaut wirklich viele Tierfilme und deswegen fallen ihm dann auch die Muster auf, die er da eben kritisiert hat, dass es immer das Gleiche wäre.
Markus schaut auch nicht nur Tierfilme, wenn ich das jetzt mal verraten darf, sondern Markus hat uns auch alle angesteckt mit einer Live-Webcam über ein Uhu. Es gibt zurzeit eine Uhu Live Webcam und die filmt rund um die Uhr ein Uhu Weibchen, das ein Ei ausbrütet. Tagsüber passiert da natürlich nicht viel.
Ja.
Und trotzdem erwischt man sich immer wieder, wie man da draufklickt. Das ist schon ein Phänomen.
Muss mir auch mal geben, die Adresse. Muss ich mir auch mal angucken. Markus hat mich auch aufmerksam gemacht, also wirklich der kennt sich aus mit Tieren, auf einen Film von Werner Herzog. Begegnungen am Ende der Welt heißt der. Ist auch ein Dokumentarfilm über Tiere in der Antarktis von 2007. Und ich würde jetzt gerne ein Stück daraus mal abspielen. Frage in die Technik. Können wir das machen? Jawohl. Und zur Erklärung vorneweg. In diesem Ausschnitt sind zu sehen, also Markus hat es auch so angekündigt, es hat ihn geschockt, als er das gesehen hat. Mhm. Also er ist viel gewohnt, weil er viel Tierfilme schaut, aber er meint, er ist den ganzen Tag über nicht mehr richtig froh geworden, weil ihn das so mitgenommen hat. Es ist ein Pinguin zu sehen, mehrere Pinguine in der Antarktis, die zusammen rumstehen und dann bewegen sich einige der Pinguine Richtung Meer, wo ja Nahrung zu finden ist. Und andere bleiben in der Kolonie stehen, wo es schön warm ist. Und nur einer entscheidet sich für einen völlig anderen Weg. Und es ist sehr dramatisch, wie auch Werner Herzog das betextet. Und deswegen würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein. Kannst du das dann auch sehen?
Ich komm mal rüber.
Kommst mal rüber. Da steht er ganz alleine in der weißen Antarktis, der kleine Pinguin, und läuft auf den Berg zu, wo er sicher sterben wird.
Klär mich auf. Also ist das ein typisches Verhalten von Pinguinen, wenn sie sterben, so wie zum Beispiel Katzen tun das ja, manche Tiere verkriechen sich ja, wenn sie sterben, suchen einen Ort für sich alleine. Also ist das jetzt ein Einzelfall, den Werner Herzog da gefilmt hat mit diesem Pinguin?
Also ich habe gelesen, dass das durchaus ein bekanntes Phänomen ist. Und es wird bezeichnet als desorientierter Pinguin. Mhm. Der einfach nicht das macht, was seine Kollegen machen, was eigentlich auch der Instinkt ihm sagt, normalerweise eben Nahrung zu suchen oder den Kontakt zur Gruppe zu behalten. Und das ist eben beeindruckend, wie er das filmt, finde ich.
Ja, es ist eben beeindruckend inszeniert. Mhm. Also es ist eben diese Totale und dann diese riesige Landschaft und darin dieser kleine einzige Pinguin, der da jetzt auf diese riesigen Berge zuläuft. Man fragt sich, ob er da überhaupt ankommt und wie weit das überhaupt ist.
Ein schwarzer Fleck.
Und dann ist es natürlich dieses, dass man sich so reinversetzt irgendwie in diesen Pinguin. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz großes Moment beim Tierfilm, dass man eben das Tier als Projektionsfläche irgendwie nutzt und da irgendwas reininterpretiert oder seine eigenen Gefühle projiziert und dadurch dann eben irgendwie mitleidet. Natürlich wissen wir nicht, was dieser Pinguin fühlt oder denkt oder wie er sich fühlt, in Anführungsstrichen. Aber auf
Weil
uns hat es...
Mit.
Genau, mhm. genau. Und das ist wohl, was dann an solchen Tierfilmen wirkt.
Ja, und was würdest du sagen, also das ist aber noch keine, also man wirft ja Tierfilmen auch manchmal vor, dass sie manipulativ sind und Dinge so filmen, dass es spannend ist eben für den Zuschauer, dass Action ist, dass was los ist. Das ist da jetzt noch nicht der Fall.
Nein, ich finde nicht, also manipulativ wäre... finde ich, wenn man in die Handlung eingreift. Niemand hat ja den Pinguin dazu gebracht, wegzulaufen oder das zu tun, was er da tut. Natürlich ist es auf eine bestimmte Art gefilmt und montiert und in Szene gesetzt und es gibt eine Musik im Hintergrund und man hat sich einen Sprechertext überlegt, aber es ist für mich nicht manipulativ. Es ist eben aus einem Rohmaterial einen Film gemacht und das finde ich in Ordnung.
Er sagt ja auch an einer Stelle, ne, dass... selbst wenn, also dass er eben nicht eingreifen will, um den natürlichen Werdegang oder den Gang der Dinge nicht zu beeinflussen, sagt er auch an einer Stelle.
Und mich würde das auch mal interessieren, ob das alle Tierfilmer so sehen. Also das wäre ja so die klassische Rolle stiller Beobachter. Ich dokumentiere was, ich gehe wohin. Ich erinnere mich, wir hatten letztes Jahr aber auch mal einen Tierfilmer im Gespräch, den hatten wir heute auch noch mal im Programm. Und der hat Tierfilm eben vorgeworfen, dass genau das oft passiert, also dass man, weil man spektakuläre Bilder will, eben in die Handlung eingreift, dass man zum Beispiel Futter auslegt, um Wölfe in Nahaufnahme filmen zu können und dergleichen, und das lehnt er eben ab.
Ich glaube schon, dass man da so unterschiedliche Schulen ausmachen kann. Also der eine, der sich auf Lauer legt und auch tagelang auf das Tier wartet, egal wie lange, der das auch in Kauf nimmt und eben dann die vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich ja auch unter Kostendruck das ein bisschen beschleunigen wollen und dann doch mal Futter auslegen. Aber diese Manipulation, das ist ein Punkt, den ein anderer Kollege angesprochen hat, Sebastian Rahms. Wir hören uns mal an, was der zu Tierfilmen zu sagen hat.
Tierfilme gehören für mich zum reinen Unterhaltungs- und Wohlfühlprogramm des Fernsehens. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Tierfilme nicht immer unter den Situationen, unter den Umständen produziert werden, wie es gerne beim Zuschauer ankommen soll. Aber trotz alledem schaue ich mir Tierfilme gerne an. Mit dem Fragezeichen im Kopf immer, wie sind sie produziert? Ist alles mit rechten Dingen zugegangen?
Also ein sehr kritischer Zuschauer, aber genau das, was du ja auch schon eben angesprochen hast, dass es durchaus manipulierte Tierfilme gibt.
Vermutlich, ja.
Sehr vermutlich, sehr, sehr wahrscheinlich. Wir hören jetzt die nächste Tiermusik. Es ist ein Lied von Fanny van Dannen. Und das heißt, als hätte er es komponiert und getextet für unser heutiges Tagesthema. Es heißt Naturfilme. Wir sprechen über Tierfilme in der Redaktionskonferenz und sind jetzt verbunden mit Cord Riechelmann, Philosoph, Biologe und Buchautor, unter anderem von Wilde Tiere in der Großstadt. Cord Riechelmann hat, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, 2011 zusammen mit dem Filmemacher Marcel Schwierin die Schwerpunktreihe der 57. Internationalen Kunstfilmtage Oberhausen kuratiert und unter dem Titel Kino der Tiere haben die beiden einen etwas anderen Blick auf den Tierfilm geworfen, auch unkonventionellere und unbequemere Machwerke ins Programm genommen. Erstmal, hallo Herr Riechelmann, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo.
Was war denn Ihr Lieblingsfilm in dem Programm? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, zwei. Also und zwar einer der allerersten Filme überhaupt, eine ganz kurze Bewegungsstudie von Eseln von Etienne Gilmaret. Und also einem der Erfinder des Films überhaupt, der Kamera zum Beispiel. Und dann ein relativ jungen Film von Romuald Kamaka, Esel mit Schnee heißt der und Macht. Nicht viel anderes als Etienne Gilmaret Ende des 19. Jahrhunderts. Er filmt nämlich 4 Minuten lang nichts als einen Esel.
Warum ist es Ihr Lieblingsfilm oder einer Ihrer Lieblingsfilme?
Also erstmal, weil Kamaka, die Kamera steht fest und er macht nichts anderes, dass er ein Esel kommt auf die Kamera zu und dann steht noch ein zweiter Esel in einem Schuppen in einer Weide in Bayern und es passiert in diesem Film mit der Kamera einfach nichts, dass sie steht und 4 Minuten lang ohne Schnitt diese Esel aufnimmt und die Esel in diesem Film nichts anderes als Esel sind.
Das hat Sie fasziniert.
Nein, das finde ich schön. Also ich finde den Film richtig schön.
Nach welchen Kriterien haben Sie und Herr Schwerin denn die Filme ausgesucht?
Ja, erstmal, es heißt ja Kino der Tiere und es ging, oder man kann es auch im Untertitel sagen, es ging darum, so etwas wie eine kurze Geschichte des kurzen Tierfilms zu erzählen. Das heißt, es sollte auch dokumentiert werden, wie im Verlauf der Filmgeschichte mit Tieren umgegangen worden ist und wie sich der Blick verändert hat und wie sowieso schon verschiedene Blickformen auf die Tiere von Anfang an geworfen werden, nämlich einmal der wissenschaftliche Blick, der insofern sehr wichtig ist, weil der Film und die Verhaltensforschung, könnte man sagen, parallel entstehen und der Film der Verhaltensforschung in den Anfangsjahren ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und dann ja natürlich auch immer die Unterhaltung oder in Anführungszeichen das, was man als Unterhaltungsfilme für ein Publikum mit Tieren anschaut und dann der künstlerische Film, also so etwas, was Romuald Kamaka gemacht hat, von dem ich gerade erzählt habe.
Und Sie schreiben auch, dass in den frühen Filmen eigentlich, also die, oder dass überhaupt die Tiere die ersten eigentlichen Filmstars waren. Können Sie das erklären? Wieso?
Ja, Filmstar, weiß ich jetzt gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber man kann einfach so sagen, der Film oder das laufende Bild oder beginnt mit einer tierischen Frage, also die sequentielle Fotografie von Edward Muybridge, dahinter stand die Frage, was machen die Beine eines Pferdes im Galopp? Also sind sie in der Luft oder sind sie auf dem Boden? Und der von mir schon erwähnte Etienne Gilmaret war Physiologe in Paris und war ein Professor für Physiologie, also Wissenschaftler, Naturwissenschaftler. Und dem ging es darum, tatsächlich Bewegungen, die wir mit dem Auge nicht verfolgen können, weil sie entweder zu schnell, zu langsam oder zu komplex sind. Also Sie können ja mal versuchen, eine Ente, die im Wasser schwimmt, zu beobachten. Ihnen wird immer was verloren gehen. Der Film eröffnet aber die Möglichkeit, dass sie alle Bewegungen haben.
Und dass man die dann eben genau analysieren kann, Schritt für Schritt.
Genau.
Was war auch Etienne Jules Marais, der zum Beispiel die fallende Katze gefilmt hat, ne?
Ja, ja, genau.
Zum Wie Beispiel. Die sich im, ja. in der Luft dreht und dann immer auf allen vier Pfoten landet.
Ja, ja, genau.
Mhm. Und also das, Sie haben schon gesagt, ein Ergebnis von dieser kleinen Geschichte des Tierfilms, die Veränderungen, können Sie noch ein paar andere Veränderungen beschreiben, die Ihnen aufgefallen sind über die Jahre?
Also man kann es ja auch polemisch sagen. Also man kann einfach sagen, der Film beginnt damit, dass er Tiere filmt. Und den Film, den wir im Kino sehen, Menschen, ist ein Nebenprodukt des Tierfilms. Aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen übertrieben. Denn was dann ganz schnell passiert, ist, dass die Tiere natürlich auch für den Film entdeckt werden als Unterhalter. Also dass Bären in Shows Bier trinken und das gefilmt wird und Schimpansen in Anzügen vorgeführt werden. Das passiert relativ schnell. Was aber sozusagen parallel läuft, ist, dass Tiere, also besonders, und da muss man eben zwei Gesellschaften hervorheben, also besonders für die amerikanische und für die sowjetische Gesellschaft, also ich nenne sie jetzt mal die jungen revolutionären Gesellschaften, ein ganz wichtiges Modell dafür werden, für, man kann es Erziehung nennen, man kann es aber auch Umerziehung nennen, und die Filme dann so eine Art Spiegel der Verhaltenstheorien werden, die in den jeweiligen Gesellschaften herrschen. Also das passiert jetzt schließe ich mal die Sowjetunion von Europa aus, das passiert in Europa auch, um die Verhaltensbiologie, die sich mit dem Namen von Konrad Lorenz verbindet. Und man kann dann bis eigentlich in die 50er Jahre also sehr gut sehen, wie mit welchen Theorien Tiere angeschaut werden oder welche Theorien man aufgestellt hat, um sich Tieren überhaupt zu nähern. Hm. Und die spiegeln sich in diesen Filmen. Und das ist, das ist frappierend. Also es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel. Das ändert sich aber in den 50er Jahren. Bis dahin aber eigentlich nicht.
Sie meinen also sowas wie das Tier als wildes Tier
zum Beispiel,
oder dann das Tier als der Freund des Menschen oder dann vielleicht das Tier, das noch in der intakten Natur lebt, mit der wir vielleicht nicht mehr umgehen können. Also solche Blicke auf die Tierwelt dann?
Ja, Sie sprechen drei sehr schöne Themen an. Also das wilde Tier, das sich nicht zähmen lässt, das einen, ich nenne es mal jetzt bösen Kern oder einen gewalttätigen Kern hat, das, was man in Anführungszeichen das Tierische nennt, das ist eher tatsächlich ein Spezialgebiet des europäischen Films, während der sowjetische Film sich fast ausschließlich auf Haustiere, auf Nutztiere konzentriert, also auf Tiere, die den Menschen dienen, den Menschen helfen. Und der amerikanische Film in dieser Zeit wirklich mit Erziehungsmodellen arbeitet, also ganz entsprechend der behavioristischen Verhaltenstheorie, die in den USA vorherrschend war. Das Tier kommt eigentlich als Tabula rasa, als leeres Gefäß auf die Welt, und was dann passiert was dann mit dem Tier passiert, können Gesellschaft, Umwelt und Erziehung beeinflussen.
Also, dass man sich das Tier quasi unterordnet, ist das dann auch der Gedanke, also dass man das Tier sich erzieht?
Oder? Ja, nicht nur, ja, also auch die Tiere sind gesellschaftlich veränderbar, aber nicht nur unterordnet. Also es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Film aus der Zeit, da filmen sie eine Barschfamilie und die wird man sehr schwer erziehen können, ja. Das geht vielleicht auch. Aber was sie dann halt eben einfach sagen, man würde da einfach so wunderbar sehen, wie eine Familie funktioniert. Und die Familie, die da, gut, Barsche leben so, das stimmt schon, das haben sie nicht erfunden. Aber das Modell, was sie dann dort in der Natur finden, ist die amerikanische Kleinfamilie.
Also man benutzt bestimmte Bilder für erzieherische Zwecke sozusagen.
Ja, würde ich so sagen, ja.
Und wie ist der Blick heute auf den Tierfilm? Gibt es da auch so eine Strömung, wo man sagt, so blickt die Mehrheit der Tierfilme vielleicht jetzt hier in Europa oder Deutschland auf?
Nee. Nein, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Das würde ich einfach nicht mehr sagen. Das gilt nicht mehr so. Und zwar einerseits gibt es YouTube. Und YouTube hat, ich nenne es jetzt mal so brutal, von der Diktatur der Fernsehredakteure Abstand genommen. Also es ist nicht mehr so, dass ein Fernsehredakteur, was ja in den letzten Jahren ganz schlimm geworden ist, ein Fernsehredakteur weiß immer, was das Publikum sehen will. Und es geht nicht darum, was die Tiere tun, es geht auch nicht darum, was Regisseure tun, sondern es geht darum, was das Publikum sehen will, nach dieser Meinung. Und das ist durch YouTube eigentlich verschwunden. Es ist, auf YouTube kann jeder seine Filme hinstellen und es gibt, es ist so, also YouTube hat sogar etwas eröffnet, nämlich den Zugang zu wissenschaftlichen Filmen, die man sonst nur in Vorlesungen gesehen hat oder vielleicht noch in Seminaren und manchmal vielleicht in einem Kino, aber zu einem Spezialzweck, sie sind zugänglich. Also wenn man mit einem Suchsystem durch YouTube geht, man findet die fantastischen Sachen.
Das haben Sie auch gemacht, oder? In dem Projekt Pet in the Net, also Haustiere im Netz, haben Sie Tierfilme und Videos im Netz zusammengestellt, auch zusammen mit Marcel Schwerin. Allerdings, ja, wie Sie sagen, eben nicht diese üblichen Amateurvideos von Haustieren, sondern wissenschaftliche Videos.
Ja, dieses Projekt, also dieses Pet in the Net Projekt, dieses Format hat Marcel Schwerin erfunden. Und es geht einfach darum, es war während eines Festivals in Halle, wir konnten nicht alle Filme zeigen und es konnten natürlich auch nicht alle hinkommen. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen so etwas wie, und so kann man es auch nennen, ein virtuelles Filmprogramm, also indem wir Filme zusammenstellen, die wir teilweise gezeigt haben oder auch nicht gezeigt haben, aber die widerspiegeln, was wir mit dem Programm wollten. Virtuell ist es insofern, weil wir nur Filme genommen haben, die sowieso im Netz zu finden sind, sonst könnte man sie ja nicht verlinken. Und haben wir den Link dahin gemacht, ein Foto, ein Still und einen kleinen Text dazu geschrieben und dann das Programm gemacht. Also man kann sich raufklicken und kann von da aus die Filme durchsehen, das kann jeder machen. Und
war das das, was Sie damit zeigen wollten oder auch eher so der Ansatz, eine Geschichte des Tierfilms zu zeigen?
Ja, Geschichte des Tierfilms eins, aber das ist natürlich sehr schwer, weil es unendlich viele sind. Es wird immer nur eine kleine sein. Aber es ging uns tatsächlich darum, um einen der Hintergedanken von dem Programm in Oberhausen und auch jenem in Halle, zu dem wir das gemacht haben. Einer unserer Hintergedanken war immer, dass wir den wissenschaftlichen Blick auf die Tiere mit dem künstlerischen Blick konfrontieren wollten. Das heißt, man wird da rein wissenschaftliche Filme sehen, die Experimente dokumentieren und künstlerische Filme und dann, ja, also Filme von Künstlern, wie sie mit Tieren umgehen. Und da gibt es wirklich so etwas wie ein Shift, der ziemlich interessant ist. Also man kann sagen, dass bis in die 70er Jahre der Film in der Wissenschaft, also im Studium der Tiere, eine immense Rolle spielt. Das geht teilweise so weit, dass die aufgenommenen Filme von Bewegungen, von Verhaltensweisen eins zu eins als Daten, Dokumente und Ergebnisse genommen werden. Und das hat sich verändert. Der Film, also es gibt zwar kein Labor, in dem nicht andauernd Videokameras angeschaltet sind, aber die Filmbilder, also die Bilder, die rohen Bilder von den Tieren spielen in der Wissenschaft keine Rolle mehr. Und diese Art von Tierfilm, ich würde sie fast pure Dokumentation nennen, wie im Romuald Kamerka, der nichts anderes macht, als den Esel zu filmen, nichts, sonst nichts, keine Erklärung, keine Musik, gar nichts, nur den Esel. Diese Art von wissenschaftlichem Blick oder Bild ist in den letzten Jahren in die Kunst abgewandert. Das heißt, in der Kunst und dann natürlich auch mittlerweile von Laien werden Aufgaben übernommen, die früher der wissenschaftliche Film erledigt hat, wie zumindest erstmal so etwas zu erstellen, wie ein Inventar dessen, was an Bewegungen oder Tieren überhaupt auffindbar ist.
Ein spannendes Projekt, das wir auf jeden Fall auch noch verlinken werden auf unserer Homepage.
Und auf Facebook haben wir es eben schon verlinkt.
Herr Riechelmann, vielleicht auch noch ein Schwenk zu dem Anlass, weshalb wir heute überhaupt über Tierfilme sprechen. Ja. Vor 25 Jahren ist Bernhard Schimek gestorben. Wie finden Sie als Biologe denn seine Filme?
ganz groß. Tiere. Also ganz groß. Also ich bin Chemik-Fan sozusagen. Aber man kann sich diese Funktion, die Chemik hatte, natürlich irritiert mich auch manches, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also sein Grundprinzip ist ja das der Vermenschlichung und es ist schon faszinierend, wie wenn er in seinen Fernsehsendungen in der Serengeti irgendwo Kröten sieht, die aufwachsen, dass er findet immer etwas, wie er sie ins Wohnzimmer ziehen kann über den Vergleich, also wie er sie vermenschlichen kann. Aber das Große, was er tatsächlich geleistet hat, ich glaube vielen Leuten oder ja, es ist nicht mehr so vielen Leuten gegenwärtig, wie provinziell, wie abgeschottet das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und was er gemacht hat, besonders schön in einem Film namens Tiere ohne Feind und Furcht, ist, dass er die Tiere Afrikas, also hauptsächlich Afrikas, aber eigentlich die Tiere der Welt wieder hierher geholt hat, also wieder in den Blick geholt hat. Also das ist eine immense Öffnung und man sieht in diesen Tiere ohne Feind und Furcht eine Großkatze in seiner Badewanne laufen, einen Affen, der Wasser aufsetzt. Das ist natürlich alles sehr, 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 sehr vermenschlicht, aber es ist erstmal wieder hierher geholt worden. Also es ist nicht mehr nur der deutsche Wald, es ist nicht mehr nur das deutsche Tier, sondern es sind die Tiere. Also es ist eine immense Öffnung des Blicks.
Kurt Riechelmann, vielen Dank. Soweit, wenn meine Kollegin keine Fragen mehr hat.
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber die fallen mir jetzt auf Knopfdruck überhaupt nicht ein, weil ich hier immer parallel irgendwie auf Facebook auch kommentiere und die Links, die unser Gast dann nennt, auch da rein poste. Ich finde das Thema super spannend. Mich würde doch vielleicht eine Sache noch interessieren. Sie hatten ja für die Kurzfilmtage Oberhausen, fürs Kurzfilmfest, Kurzfilmtage
ja.
Oberhausen, diese ja. Reihe kuratiert.
Ja.
Mit einem anderen, also wo sie Filme gezeigt haben, die einen anderen Blick auf das Genre werfen. Können Sie vielleicht noch mal kurz in ein paar Sätzen umschreiben, was denn dieser andere Blick jetzt war? Denn das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden.
Also der andere Blick, wir hatten einfach eine Frage. Worum geht's in dem Film? Und was wird da gemacht? Steht das Tier im Mittelpunkt oder steht ein Witz im Publikum oder steht ein Witz im Mittelpunkt? Also geht es darum, dass man Leute unterhält oder stellt das Tier etwas anderes dar als das, was es ist, also das, was man Fabeln nennt.
Mhm.
Und anders ist immer so ein bisschen weit hergeholt. Also wir wollten, also wir haben natürlich auch Filme gezeigt, in denen Tiere überhaupt nicht gut behandelt werden, aber wir wollten schon dass das Tier im Mittelpunkt steht und nicht beladen wird mit Metaphern.
Mhm.
Also als sozusagen, man kann es sagen, als das Ideal.
Also der Prototyp wäre dann schon sowas, wie Sie vorhin geschildert hatten, indem man einfach 5 Minuten auf einen Esel die Kamera hält.
Absolut, ja, ja.
Und sagt, das ist der Esel.
Ja, ja, genau.
Kann man solche Filme dann auch, sind die auch im Fernsehen zum Beispiel zu sehen oder kann man die dann wirklich nur bei solchen Festivals sehen?
Also ich würde sagen, die kann man nur noch bei solchen Festivals sehen oder eben YouTube. Also Sie finden zum Beispiel Romuald Kamaka auf YouTube. Also sie hat eine Seite, sie sind diesen Esel mit Schneefilm da. Das Problem ist, Oberhausen ist ein Kurzfilmfestival. Sie können natürlich auch lange Dokumentationen oder erzählende Dokumentationen auch ins Kino bringen und teilweise sind die Filme ja auch sehr, sehr erfolgreich. Aber für diesen kurzen Film sind die Möglichkeiten, sie zu zeigen, verschwunden und zwar schlicht auch dadurch verschwunden, dass es im Kino keinen Vorfilm mehr gibt.
Mhm. Können Sie sich denn solche, sag ich mal, Blockbuster an Tierfilmen dann überhaupt noch selbst reinziehen im Kino? Also haben Sie da dann einen Gefallen dran?
Ja, manche sind gut.
Mhm.
Also ich würde ja auch so sagen, der Tierfilm hat sich ja mittlerweile einfach durch Animationstechniken auch in eine Richtung entwickelt, die Tiere ohne Tiere darstellen kann, was ja auch nicht ganz uninteressant ist. Also ich möchte nur als einen Blockbuster der letzte Planet der Affen, Prevolution, wo alle Affen von menschlichen Darstellern gespielt worden sind und der Film ist ganz fantastisch.
Wir hatten vorhin auch ganz kurz über diesen Film Der Bär gesprochen, wo ja, glaube ich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber was ich drüber gelesen habe, glaube ich, so die Grenze zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm irgendwie verschwimmt.
Sie meinen den Jean-Jacques Annaud-Film?
Genau.
Ja, den finde ich wunderbar und ich fand auch Annauds Tigerfilm wunderbar. Was aber für mich daran liegt, das sind natürlich Fabeln, also das sind natürlich Geschichten, Erzählungen. Mhm. Aber Annaud hat einen sehr, sehr guten Blick für die Tiere und er lässt, also zum Beispiel der Tigerfilm oder auch dieser Bärenfilm, es waren Expeditionen in die Lautäußerungen der Tiere. Also darauf achtet er sehr genau, dass die stimmen, dass die Emotionen stimmen, dass er sie hat. Nun haben Bären nicht so viele Rufe, aber ich würde mal so sagen, ja, Nu ist ein sehr verhaltensorientierter und interessierter Regisseur. Mhm. Okay. Also dieser Bärenfilm, würde ich fast sagen, ist so etwas wie eine Psychoanalyse dieses Bären.
Mhm, toll.
Okay. Kennen Sie auch den Film von Werner Herzog?
Ja, den Film kenne ich, mit dem habe ich aber meine Schwierigkeiten. Ja? Ja.
Über den haben wir nämlich auch gesprochen. Und kennen Sie sich zufällig mit Pinguinen aus?
Mit Pinguinen kenne ich mich relativ gut aus, ja.
Weil wir haben uns vorhin den Ausschnitt angeschaut aus Begegnungen am Ende der Welt, heißt der Film, wo er den desorientierten Pinguin filmt. Wo
ach so, das fand ich aber noch ganz gut. Also ja? Den Film fand ich noch ganz gut. Ja, ich meinte jetzt eher den mit dem Grizzly Man, mit dem ich meine Schwierigkeiten habe.
Vielleicht können Sie uns erst noch kurz erklären, warum ist dieser Pinguin als einziger ins Landesinnere gelaufen und weder zum Meer noch zur Gruppe?
Also ich würde einfach tatsächlich sagen, Desorientierung gibt es immer. Also es gibt ja auch Wale, die stranden, und es gibt die verschiedensten Theorien, aber auch Vögel verfliegen sich. Also es gibt auch Vögel, die im Winter, in den Zugzeiten in die falsche Richtung fliegen. Das kommt immer vor, es sind ja eben keine Maschinen. Also genauso wie wir uns desorientieren können, kann sich auch ein Pinguin desorientieren.
Interessant an der Sache ist ja, dass wir das beim Zuschauen als so wahnsinnig dramatisch empfinden, ja, indem wir dieses Tier als Projektionsfläche nehmen und das auch noch so inszeniert wird mit der Hintergrundmusik und dem Sprecher und mit so einer totalen und diese riesige Landschaft und dieser kleine Pinguin, der dann von der Gruppe wegläuft und das ist ja fast ein Drama.
Ja, in dem Film wird es so dramatisiert. Ja, also die Dramatisierung kommt daher, es kann natürlich.
Und auch vermenschlicht auch, oder?
Ja, natürlich, ja. Logisch, ja. Aber ich glaube, das passiert zwangsläufig, wenn man viel Musik einsetzt. Mhm. Also das Einzige, was ich wirklich bei Blockbuster nicht ertrage, ist, wenn man über Tierbewegungen Musik legt, anstatt die normalen Geräusche zu machen. Und, aber auch da gibt es verschiedene Tendenzen. Also die einen lassen das gleich von einem Orchester zu bombardieren und die anderen orientieren sich dann schon eher an den Geräuschen oder Lauten oder Tönen, die die Tiere tatsächlich produzieren.
Und welchen Film von Werner Herzog fanden Sie nicht so gut und warum?
Ja. Der Grizzly Man, damit habe ich meine Schwierigkeiten. Also so ein, es ist schon ein guter Film, aber es ist so ein Bären sind Einzelgänger und in so einem Moment dann da jemanden versuchen, der meint, er würde sie verstehen. Also
wir kennen den Film nicht, deswegen vielleicht könntest du kurz in zwei Sätzen sagen, was die Handlung ist.
Also die Handlung ist, es geht um einen Menschen, dieser Grizzly Man, der seit über Jahre mit Bären zusammengelebt hat und sie auch gefilmt hat. Und der halt der Meinung war, er versteht diese Bären, also diese Grizzly-Bären. Und das Tragische oder weiß ich nicht, wie man es nennen soll, vielleicht auch tragikomische ist, dass dieser Mensch dann irgendwann, dieser Grizzly Man irgendwann von einem Bären aufgefressen worden ist. Und es geht bei Herzog um diesen Mann eigentlich. Mhm. Es geht nicht um diese Bären, er dokumentiert diesen Mann und er hat irgendwann im Interview auch mal gesagt, ja, er hätte lange darüber nachgedacht, wer das nun ist und dann wäre, ja, der wäre wie Kinski. Und das ist das Problem, das ich damit habe. Also es geht eigentlich gar nicht um Bären, sondern es geht um diesen Menschen, der, eine etwas merkwürdige Gestalt.
Zu welcher Zeit hat dieser Mensch gelebt? Also
ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. War noch nicht so lange her.
Mhm, okay.
Also das weiß ich aber nicht. Da würde ich was Falsches sagen.
Aber das ist jetzt nicht so eine Figur, die irgendwie in den 50er oder 30er Jahren...
Nein. Ich weiß nicht, ich glaube sogar Nullerjahre. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Also jedenfalls nicht so lange her.
Können wir ja gleich nochmal nachgucken.
Ja.
Jedenfalls, Kurt Riechelmann, Sie mögen Filme, in denen Tiere im Mittelpunkt stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank, dass Sie so lange mit uns gesprochen haben. Ausgemacht war ja kürzer, aber...
Okay.
Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Kurt Riechelmann war das, Philosoph, Biologe und Buchautor aus Berlin. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und wir sind jetzt wieder zu zweit hier im Studio in Köln.
Spannend war's.
Ja, fand ich auch. Wir müssen nochmal vielleicht während den Nachrichten nochmal gucken, wann Grizzly Man gedreht wurde, wann das gespielt
hat. Ich kann das mal nachschauen.
Das gucken wir nach. Und auch diese Ausstellung über die Videos, die Tiervideos, die man im Netz findet,
das habe ich schon
extrem
verlinkt.
Spannend. Mhm. Sehr schön. Weil da, also tatsächlich ja nicht nur die üblichen Katzen, die aufs Klo gehen und spülen, was man auch bei YouTube findet, sondern richtig diese alten Bewegungsstudien, von denen er auch gesprochen hat, der Herr Riechelmann. Jo. Wir müssen noch ein bisschen die Zeit überbrücken.
Ja, was hast du denn jetzt vor, Julia?
Ich habe bald Musik zu spielen.
Was kommt denn als nächstes?
Als nächstes spielen wir, wollen wir Fly Like an Eagle spielen?
Ja.
Da kommt auch ein Tier darin vor.
Ja, ohne das zu kennen, bin ich dafür.
Kennst du bestimmt von Seal. Und hier im Studio sind immer noch Susanne Sitzler und Julia Möckel. Und neu dazugekommen ist Anneke Schäfer aus der Nachrichtenredaktion. Guten Abend, Anneke.
Hallo.
Hallo. Was hast du uns mitgebracht an Themen?
Ja, ich kann euch erst nochmal, euch und auch den Hörern nochmal einen kleinen Überblick geben über den heutigen Tag. Also unsere großen Themen in den Nachrichten, in den Weltnachrichten, war erstmal die weitere Situation in Afghanistan. Da hat es ja heute einen Angriff gegeben auf eine Gruppe der Regierung, die da diesen, wird immer Amoklauf genannt, aber was es wirklich war, wissen wir ja noch nicht. Also dieser Angriff auf Dorfbewohner, die wollten das untersuchen, diese Gruppe der Regierung. Und nun haben Unbekannte diese Untersuchungskommission angegriffen. Dabei ist ein Soldat getötet worden. Das hatten wir erstmal als Thema. Später hat uns wie fast jeden Tag Syrien beschäftigt. Gab es verschiedene Aspekte heute. Einerseits hat Human Rights Watch mitgeteilt, dass dort in der im Grenzgebiet zur Türkei und zum Libanon Minen gelegt worden seien, um die Flüchtlingsströme zu stoppen. Ich hatte jetzt gerade in den Nachrichten auch noch eine Meldung über die Flüchtlingszahlen. Insgesamt, also da sind Zehntausende auf der Flucht aus dem Land raus und im Land noch viel mehr. Dann gibt es einen neuen Wahltermin des Präsidenten Assad. Am 7. Mai soll ein neues Parlament gewählt werden, was ja undenkbar ist, wenn man einerseits immer die Meldung hört über die Gewalt, die es da weiterhin gibt, und gleichzeitig soll es jetzt einfach Wahlen geben, wird man sehen, wie das durchgeführt werden soll. Und am Nachmittag auch noch die EU jetzt eben wieder. Jetzt ist Griechenland hochgestuft worden, sozusagen mal eine gute Nachricht, so selten wie wir das haben. Da geht es um die neuen
Endlich.
Papiere, ja,
Gott sei Dank.
Nach dem Schuldenschnitt. Also da sind ja die alten Papiere gegen neue umgetauscht worden von den Gläubigern, die da zugestimmt haben. Und diese Papiere haben jetzt ein besseres Rating als die davor. Also es ist sozusagen jetzt ein erster Erfolg in diesen Rettungsaktionen. Und weitere Aspekte auch noch des EU-Finanzministertreffens hatten wir. Aber wie immer gibt es ja auch einige Themen, die wir nicht gemacht haben.
Die sind nicht ins Programm geschafft haben.
Genau, und da geht es einmal um eine Studie. Da, Wissenschaftler suchen seit langem nach den Gründen für Autismus, also warum Kinder Autismus bekommen. Und eine Theorie ist, dass es an Lösungsmitteln liegen könnte. Also wenn die späteren Eltern mit Lösungsmitteln, Lacken und so weiter, Farben zu tun haben. Aber hier steht auch selber in der Studie, diese Ergebnisse sind vorläufig und es müssten weitere Untersuchungen folgen. Und ja, das war also sehr vage auch formuliert hier. Und deshalb haben wir das jetzt so als Grund noch nicht melden wollen. Eine andere Sache hat sich, das ist ja auch eine beliebte Kategorie hier in unserem News Talk, dass die Meldung als Werbung entlarven. Und so auch heute, da ist der Leadsatz schon. Also der erste Satz, wo ja das Wichtigste einer Meldung drinstehen sollte, dass eine US-Kaffeekette, ich nenne sie jetzt nicht, mit einer großen Gratisaktion ihre Bekanntheit steigern will. Mhm. Ja, also wenn man das schon so sagt, ist es einfach klar, die geben morgen Kaffee umsonst aus. Wen es interessiert, kann ja gerne hingehen, aber eine Nachricht ist das für uns nicht. Eine weitere Sache, die wir auf die Seite gelegt haben, um sie nicht zu vermelden, ist die, was erstmal ganz gut klingt, nämlich, dass sich die Betreuung von Kleinkindern in Kindertagesstätten verbessert hat. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, hat sich der Betreuungsschlüssel so verändert, dass vorher ein Betreuer für 5 Kinder zuständig war und jetzt für 4,7. Also da ja Kinder in der Regel als Ganzes betreut werden, sind es irgendwie immer noch 5. Und wir fanden die Stufe jetzt nicht groß genug, um das irgendwie zu vermelden als Erfolg. Und eine andere Sache, die kam sowieso nicht in Frage, weil sie sowieso viel zu bunt und boulevardesk ist, aber ich wollte sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Und zwar hat sich in den USA ein Mann es geschafft, um Sex zu haben im Gefängnis, aus dem Hochsicherheitstrakt in den Frauenblock sich zu schleichen. Die haben sich da irgendwie verabredet über den Lüftungsschacht und dann mehrere Schlösser so manipuliert, das kam dann später bei Videoaufnahmen raus, dass dieser Mann also 4 Türen überwindet konnte, um dann sich zum sogenannten Schäferstündchen, wie es hier heißt, zu treffen. Also sowas melden wir sowieso nicht, aber fanden wir ganz lustig, ein Erfindungsreichtum.
Da war der Drang recht groß anscheinend, 4 Türen zu überwinden.
Genau.
Stark.
Ja.
Das war's,
liebe Anneke? Ja, das war's von mir.
Wir reden ja heute über Tierfilme in der Redaktionskonferenz. Das war auch unser Tagesthema bei D-Radio Wissen. Und wo wir dich jetzt schon mal bei uns haben, möchte ich dich auch fragen, ob du gerne Tierfilme schaust oder eher nicht so.
Doch, sehr, sehr gerne. Also ich gucke gerne Tierfilme und regelmäßig auch beim Sport. Also im Fitnessstudio gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, auf dem Crosstrainer dabei fernzusehen. Und das finde ich eigentlich total super, dabei irgendwas mit Tieren anzugucken, was die so machen und sich selber dabei auch zu bewegen. Gucke ich mir gerne an.
Findest du das entspannend? Also einen entspannenden?
Ja, total. Also ich säfte einmal direkt durch und gucke dann irgendwie was mit. Es gibt ja viel so, ne, wie die mit im Zoo heute gerade noch.
Dokus, meinst du?
Da hatte ich was gesehen, wie da ein Känguru irgendwie an den Zähnen behandelt wurde. Und, aber auch über das normale Verhalten von Tieren finde ich schon witzig. Oder auch Tiervermittlung gibt es ja auch viel, ne? So Tierheimshows.
Wir suchen ein neues Zuhause für.
Wo die Hunde da porträtiert werden mit ihren Verhaltensstörungen und trotzdem aber ja unheimlich süß sein sollen angeblich. Also ich gucke mir es gerne an.
Fühlst du dich dann besser? Also wenn du Sport machst und siehst, wie so ein Känguru an Zähnen behandelt wird? Oder irgendwelche Tiere, die ihn zu Hause suchen? Oder?
Ein ganz bisschen liegt es auch dran, dass ich sehr viel vom Fernsehprogramm überhaupt nicht mag und deshalb Tiersachen da beim Rumseppen oft das kleinste Übel sind. Aber ich gucke mir es gerne an.
Da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Da muss, Susanne ist da ja ein bisschen anderer Meinung, aber das macht ja nichts.
Was hast du gegen Tierfilme?
Ich hab nichts gegen Tierfilme. Tierfilme dürfen sein und Leute dürfen sich auch Tierfilme angucken. Nur ich persönlich, ich kann da dran irgendwie nicht viel finden. Ich habe vorhin schon gesagt, außer es sind jetzt ganz spektakuläre Bilder, die ich mir wegen der Bilder einfach gerne anschaue. Ansonsten, nee.
Ansonsten möchte Susanne damit in Ruhe gelassen werden. Anneke, eine Frage noch. Kennst du den Film Grizzly Man von Werner Herzog?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Darüber haben wir nämlich noch vor den Nachrichten gesprochen mit unserem Telefongast sozusagen. Und Susanne hat das mal recherchiert, weil wir nicht wussten, wann der gedreht wurde. Möchtest du das bitte noch nachreichen?
Genau, ich kann das nochmal nachreichen. Also Grizzly Man wurde gedreht 2005 und der Mann, der porträtiert wird in diesem Film, wie unser Gast vorhin schon erklärt hat, der heißt Timothy Treadwell und der hat 13 Sommer lang mit Grizzlybären in Alaska gelebt, ist dann aber in seinem Zelt mit seiner Freundin zusammen 2003 von einem Bären getötet worden. Und das ist die Geschichte, um die es in dem Film geht.
Vielleicht fürs nächste Fitnessprogramm.
Ja, wenn sowas auch normal ausgestrahlt wird.
Oder muss irgendwie zu Hause eine Home-Fitness-Session einlegen und dann eine DVD schauen. Vielleicht. Anneke Schäfer war das aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank.
Ja, ich mach mal
Hörst
weiter.
Hörst du noch und du machst mal weiter, genau. Und wir spielen so lange ein Lied, passend zum Thema, Who Let the Dogs Out von Baha Men. Bellende Hunde in der Redaktionskonferenz und hier kommen gleich noch mehr. Es geht um Tiere bzw. Tierfilme. Bei uns heute auch schon den ganzen Tag über Tagesthema gewesen, anlässlich des 25. Todestages von dem großen Tierfilmer Bernhard Jimek. Aber jetzt wollen wir nicht vergessen, dass wir auch noch das Aerobic auflösen müssen, unser Hörrätsel. Es war mal wieder sauschwer angekündigt und ich fand es auch schwer.
Mhm.
Du auch, Susanne?
Ich habe es noch nicht gehört.
Du hast noch nicht gehört. Okay, dann machen wir das jetzt gleich zusammen. Es ist ein bisschen kompliziert. Vorneweg muss ich folgende Spielregeln bekannt geben. Es kommen jetzt gleich zwei Geräuschcollagen und jede steht für sich für den Wortteil des Lösungswortes. Achtung aber, es ist eine kleine Falle eingebaut. Und zwar hat das Lösungswort eigentlich gar keine zwei Teile, also nicht jetzt wie
Sonnenschein, das ist kein Kompositum.
Genau, ja, es ist kein Kompositum, richtig, Frau Sitzler. Diese Teile, die wir uns jetzt denken, entstehen eigentlich eher durch einen orthografischen Fehler, den die Redaktion sich da überlegt hat, eingebaut hat. Es ändert aber nichts an der Aussprache. Also, man muss ein bisschen um die Ecke denken, wie so oft beim Aerobic. Und das Lösungswort, soweit schon mal als Hilfestellung, ist die Bezeichnung für einen recht seltenen Bodenschatz. Hören wir rein ins heutige Aerobic. Schwer, um nicht zu sagen sauschwer. Susanne, hast du was erkennen können?
Also, soll ich jetzt verraten, dass die Lösung vor mir liegt? Ich kann es jetzt natürlich hier sehen, aber ich finde, die Geräusche waren doch total gut zu erkennen. Also das erste war so ein Türenquietschen, mehrere Türen, die nacheinander gequietscht haben. Also Türen.
Mhm. Ja.
Und das zweite hat sich erst so ein bisschen wie ein Wasserfall angehört, aber dann, als man diese Schippe hört und diese Steine, dann ist ja doch klar, da schaufelt jemand Steine, da schaufelt jemand Kies.
Ah.
Also lautet die Lösung.
Ich eile.
Du sprintest zum Gong.
Zum Gong.
Türkis. Ein seltener Bodenschatz. Genau, und es gab auch gar nicht so wenig Einsendungen. Und vielleicht, liebe Julia, kannst du
schlaue Hörer
den Gewinner einmal ziehen.
Das mache ich gerne. Ta, ta, ta.
Du kannst ihn gerne vorlesen.
Ach so, ich muss vorlesen. Hm? Gut. Gewonnen hat Wolf Nevada. Herzlichen
Glückwunsch. Ist das ein Künstlername oder der echte?
Das weiß man nicht.
Okay, wir mailen den Wolf Nevada nochmal an, weil wir brauchen ja auch die richtige Adresse.
Ach, stimmt,
dann
Entschuldigung.
Wolf Winkler
hat er unterschrieben.
Denn es gibt ja ein D-Radio-Wissen T-Shirt, wie immer.
Herzlichen Glückwunsch, Wolf
Herzlichen
Winkler.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und wir, liebe Susanne, wir reden noch ein bisschen über Tierfilme.
Hm.
Vielleicht?
Ja, schieß
oder,
los.
Oder nicht mehr. Naja, ist vielleicht doch noch so ein bisschen zum Ausklang. Lange haben wir ja nicht mehr.
Wir haben ja heute auch einen Tierfilm.
Ja,
genau. Wir haben ja heute auch einen Tierfilm produziert. Das hatten wir eigentlich noch gar nicht erwähnt, Julia. Und zwar haben wir in der Redaktion ja ab
Schwerer
und an.
Fehler. Mhm.
Ja, wir haben einen Hund hier ab und an. Darf man das überhaupt über den Äther schicken?
Im Büro.
Ein Hund, den alle aber schon total ins Herz geschlossen haben. Der Hund heißt Mona. Und da wir jetzt heute den ganzen Tag natürlich über Tierfilme berichtet hatten und auch gestern schon dazu recherchiert hatten, haben wir gedacht, filmen wir doch auch mal Mona. Und Mona ist sehr telegen und ist zu bewundern. Auf unserer Seite im Netz, auf unserer Artikelseite steht das Video und es steht auch auf unserer Facebook-Seite. Und da kann man Mona sehen, wie gescheit sie ist und welche Tricks sie kann und was für gesunde Zähne sie hat. Also wir haben sie richtig vorgeführt. Also wir haben alles mit Mona gemacht, was man nicht tun soll.
Genau.
Genau, also wir haben Mona vorgeführt.
Wie wir gerade besprochen haben mit Herrn Riechelmann, nicht so ein Film, wo man das Tier einfach Tier sein lässt.
Nein, also wir haben genau das Gegenteil getan. Also wir haben Monas Zähne gezeigt, Mona von vorne, von hinten, von oben, von unten, Mona Tricks machen lassen. Aber Mona hat's gefallen, ja, glaube ich, darf man so sagen.
Weil sie ein sehr lieber Hund ist.
Ja, genau.
Also zu bewundern auf unserer Seite. Ja, überhaupt sind viele Tiervideos zu bewundern im Internet. Darüber haben wir heute ja auch schon gesprochen.
Guckst du dir solche Tiervideos eigentlich an? Also kriegst du die dann auch
schon,
kriegst du die geschickt von Freunden und dann schreiben die Leute, süß,
gepostet,
niedlich oder lustig.
Bei Facebook halt oft, ne? So, süß. Und also letztens habe ich mir tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber eine Katze beim Kacken auf einem Klo für Menschen angeschaut. Und ich habe es mir bis zum Ende angeschaut. Die hat sich da schön fein säuberlich auf den Brillenrand gesetzt, abgelassen. Und gespült hat sie nicht, aber ich glaube, es gibt sogar das. Mhm. Ja, also es gibt sogar Katzen, die da dann auch noch hinterher durchziehen.
Also viel Spülung. Gepostet wurde ja auch in letzter Zeit diese schlafende, ich weiß nicht, Wühlmaus oder was das war, kennst du die?
Nee.
Da ist so eine kleine Maus, die liegt in der Hand von einem Menschen und die schnarcht und schläft und die hält Winterschlaf. Genau, und die wurde auch durch die Gegend gepostet.
Das ist natürlich auch süß. Ja. Ich habe noch was gefunden im Netz, das ist allerdings schon ein bisschen älter, von 2008 bei netzzeitung.de. Die Überschrift ist Tierschocker populärer als Pornovideos. Ja, also was andeutet, dass ein Tiervideo, ein Amateur-Tiervideo, mehr Klicks bekommen hat als Pornovideos. Naja, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber jedenfalls 32 Millionen Klicks hatte, ist schon viel, ne?
Na klar.
Hatte ein Video von Safari-Touris gedreht und es zeigt, in dem Löwen, also ein Video, in dem Löwen mit einem Krokodil um einen Büffelkalb ringen.
Ja, und warum so dieses Video so viele Klicks hat, verstehe ich auch nicht. Ich kenne das Video.
Ach, du kennst es, okay.
Ja, ich habe es auch auf unserer Seite schon verlinkt. Hättest du mal drauf geschaut, hättest du es gesehen?
Ich habe nur Mona gesehen.
Aber keine Ahnung.
Also, aber es kommt noch schärfer. Ja. Und zwar wurde dieses Video, weil es eben so erfolgreich war, im Netz vom National Geographic Channel gekauft.
Mhm.
Ja, ist damit wohl das erste YouTube-Video, das von reiner Internetunterhaltung in die seriöse Welt der Naturdokumentationen den Weg geschafft hat. Und dann hat National Geographic diese Touris dann nochmal hingeschickt, damit die dann noch so drumrum auch noch Szenen drehen, also wie die da ankommen und wie sie dann, guck mal da, Löwen, die sich um einen Büffelkalb ringen. Und dann aber der Höhepunkt der Dokumentation ist dieses verwackelte YouTube-Video. Das haben sie so gelassen.
Genau, vielleicht ist das gerade der Reiz an diesem Video. Das wäre jetzt vielleicht zumindest für mich irgendwie so ein Erklärungsansatz. Es ist ja wahnsinnig verwackelt und man hört den, glaube ich, auch im Hintergrund sprechen. Das suggeriert natürlich, okay, da ist ein Laie am Werk, A, und B, der war auf einer ganz normalen Safari und dann hat er sowas gesehen. Das ist ja schon außergewöhnlich. Und das ist vielleicht das Interessante daran, dass man denkt so, oh, das ist ja krass, da kann ich vielleicht auch hinfahren und ein Naturspektakel sehen. Also genau, ja, wer weiß.
Vielleicht ist das der Antrieb. Gut, so viel zu Tierfilmen. Das war heute unser Thema in der Redaktionskonferenz mit Susanne Sitzler. Annike Schäfer war vorhin da. In der Technik hat uns Roman Weingart betreut. Ich bin Julia Möckel und wir haben sehr interessant mit Kurt Riechelmann gesprochen. Bevor wir uns jetzt in den Abend verabschieden, noch ein kurzer Ausblick auf den morgigen Tag. Da geht es bei der Radio Wissen um die Buchmesse in Leipzig, beziehungsweise das ist der Anlass. Am Donnerstag geht die Leipziger Buchmesse los und die Radio Wissen spricht morgen im Tagesthema über Verlage, die finanzielle Situation von Verlagen, auch von Autoren und unter anderem auch über die Rolle von Lektoren in diesem ganzen Gefüge. Dazu gibt es unter anderem um 11 Uhr das Wirtschaftsgespräch. Da geht es darum, dass warum so ein Stand an dieser in dieser Buchmesse so teuer ist, aber warum trotzdem auch wichtig.
Genau, warum der trotzdem für die Verlage so enorm wichtig ist. Da sprechen wir mit einem Verlagsmenschen. Ich weiß jetzt noch nicht mit wem. Das hat die Planung heute gemacht. Ich habe nur die Info, dass das um 11 stattfindet. Und um 12 gibt es ein Redaktionsgespräch.
Mit Juli C. als genau. Gast, der Autorin unter anderem von Schilf, was jetzt bald verfilmt wird, nebenbei gesagt. Und da wird es gehen um die Frage, ob man überhaupt noch Lektoren braucht in unserer heutigen Zeit.
Genau, also nicht Mann, sondern Autoren. Also ob Autoren Lektoren brauchen, ob die Autoren nicht einfach selbst, sie sind ja Autoren, gut genug schreiben, welche Rolle die Lektoren überhaupt spielen. Und genau, es wird ein Streitgespräch werden.
So viel sei schon mal verraten. Damit verabschieden wir uns und spielen noch ein letztes Lied, das wiederum ein Tier im Titel trägt. Ich bin von Yusundur, The Lion.